wenn Gott spricht und ich nichts höre. Ich bin mal in den Wald gegangen und bin gelaufen. Ich habe gesagt, so, ich nehme mal Zeit für Gott, um Gottes Stimme zu hören. Und ich bin gelaufen und mir kamen Gedanken, ich habe nachgedacht. Und es hat 3 Stunden gedauert, bis ich still wurde. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob du das kennst, dass du sagst, so, jetzt nehme ich mal Zeit für Gott, koche mir einen schönen Tee, setze mich mal hin und dann kann Gott zu mir reden. Und dann fällt dir das ein und dies und das wollte ich noch klären. Und wenn wir zur Ruhe kommen und ihr habt es auch schon so angeschnitten, dann ist das gar nicht so leicht, wirklich still zu werden, wirklich zur Ruhe zu kommen, anzukommen. Weil das Erste ist, was unser Kopf, unser Herz macht, alles, was sonst so an die Seite gestellt wird, was keinen Platz hat, wo man nicht drüber nachdenken kann, all das kommt dann mal hoch und hat Zeit, uns zu bewegen. Und dann kommt das alles hoch und ich bin gelaufen und habe nachgedacht und das kam in den Sinn und habe dann gesagt, okay, ich lasse das mal einfach zu. Ich lasse mal zu, dass ich jetzt eben nicht stille sein kann, sondern dass ich dieses brauche, durch den Wald zu laufen, kreuz und quer, meine Gedanken freien Lauf zu lassen, mal hochkommen zu lassen, was so alles da ist. Und nach 3 Stunden wurde ich ruhig. Nach 3 Stunden war erst Raum für Gott mal zu mir zu reden, weil ich zur Ruhe gekommen war. Und vielleicht kennt das einer von euch. Jetzt auf Knopfdruck Stille und dann bam, alles voller lauter Stimmen in meinem Kopf. Zur Ruhe kommen, vielleicht mal so einen Tag Stille aushalten. Wenn Gott spricht und ich nichts höre, weil ich zu sehr mit meinen Gedanken noch beschäftigt bin, noch gar nicht da bin, dass er reden kann. Einmal habe ich es erlebt, da habe ich abends im Bett gelegen und war auch am Beten gewesen, dann sind auch meine Gedanken abgeschwiffen, dass ich meinen Namen gehört habe, Martin. Und es war, ich habe mal geguckt dann, irgendwie war keiner da zu hören. Ich habe akustisch meinen Namen gehört und ich hatte den Eindruck, da ruft mich Gott zurück zum Gebet und sagt, hey Martin, schweif mal nicht ab, bleib mal dabei, wo du gerade bist. Und ich hatte den Eindruck, ich habe Gott meinen Namen hören gesagt. Wir versuchen immer abends unseren Kindern gemeinsam zu beten. Und vor 2 Tagen meine Tochter gebetet. Es fängt immer an mit Danke Gott und dann kommen verschiedene Aufzählungen. Und am Ende kam, dass du einen schönen Tag hast. Also da kommt dann Bitten und Danken, kommt alles zusammen. Und ich fand das so interessant. Danach gefragt, was hast du gebetet gerade? Ja, dass Gott einen schönen Tag hat. Das habe ich noch nie gebetet. Ich habe noch nie dafür gebetet, dass Gott einen schönen Tag hat oder irgendwie so, hey, ich wünsche dir einen schönen Tag oder irgendwie so. Und sie hatte da in diesem Augenblick mal Gottes Tag im Sinn. Und ich merke, wie oft ich so meinen Tag im Sinn habe, was ich brauche und was mir noch fehlt, was Gott mir geschenkt hat, wofür ich dankbar bin. Und meine kleine 5-Jährige kann sich auch mal um Gott drehen. Ich habe mich gefragt, wie mag wohl so ein Tag von Gott ausgesehen haben? Der ist allgegenwärtig, allwissend und kennt die Zeit von vorne bis hinten. Aber irgendwie, wenn ich die Bibel lese, merke ich, dass Gott so im Hier und Jetzt trotzdem lebt und auch offenbar diesen Tag auf irgendeine Weise durchlebt hat. Wenn Gott spricht und ich nichts höre, weil ich mich um mich drehe und vielleicht gar nicht dafür offen bin, was er eigentlich sagen möchte, wie sein Tag so war. Erlebe Gottes Stimme oder Gottes Führung, wenn ich in meinem Dienst bin als Pastor und dabei zusehen kann, wie sich Dinge sortieren. Manchmal habe ich das, da kommen verschiedene Gedanken zusammen und ich merke, wie Gott mich führt und leitet. Und am Ende sage ich, ja, das ist es. Das hatte ich jetzt gehabt mit der Themenreihe über Offenbarung. Die habe ich jetzt eigentlich geplant gehabt. Dann war die Gemeindefreizeit nächstes Jahr, habt ihr schon gesehen, seid auf jeden Fall dabei. Himmelfahrt, Gemeindefreizeit in Vechta kann ich euch nur empfehlen. Und die Frage war da, was machen wir da thematisch? Und dann fiel mir ein, ich habe eine E-Mail bekommen von der Sekretärin, von unserem Bundessekretär. Und die schrieb, wenn man ihn zum Predigen einladen möchte, kann man es gerne tun. Und dann fiel mir ein, der hat doch mal was zur Offenbarung gemacht, ein Seminar. Und habe ihn gefragt, er kommt zur Gemeindefreizeit. Und ich war etwas entspannt, dass ich mich jetzt nicht in die Offenbarung reinknien muss die nächsten Wochen, sondern gespannt sein kann, was jemand, der sich ein bisschen intensiver und länger damit beschäftigt hat, uns dazu sozusagen hat. Und Das ist auch so, wie ich Gott in meinem Leben wirken sehe, ohne laute Stimme. Und wie er Dinge zusammenführt, ich denke am Ende, wow, cool, was hier gerade entstanden ist durch dein Wirken Gottes. Wir schauen uns heute Elia an. Einen Propheten, ich würde sagen, den Propheten im Alten Testament. Wenn wir ins Neue Testament gucken, sind Elia und Mose die Stars des Alten Testaments. Das sind die beiden Hauptfiguren in diesem Buch. Und Elia hat Großes erlebt. Der hat sich für Gott stark gemacht. Er war der einzige Prophet, der noch am Gott Israels festgehalten hat. Sein König hat jede Menge andere Götter oder auch seine Frau ins Land gebracht und man hat Baal angebetet. Und es kommt zu einem Showdown, wo Elia sagt, komm, wir machen jetzt mal den Test. Wer ist stärker, Gott oder Baal? Und sie treffen sich auf dem Berg Karmel, sie bereiten ein Opfer vor, die Priester, 450 Priester und der eine Elia als Priester des Gottes Israels. Und sie gucken. Wir gucken mal, wer dieses Opfer annimmt. Und die Baalspriester, die tanzen darum, werden immer lauter, ekstatischer, fangen sie an zu ritzen und voller Geschrei und es passiert nichts auf diesem Altar. Baal ist nicht verfügbar und Elia macht sich lustig. Ihr müsst lauter schreien, vielleicht schläft er gerade oder ist auf Toilette. Macht mal ein bisschen lauter, der hört euch nicht. Und sie geben alles, 450 Propheten und nichts passiert. Und dann ist Elia an der Reihe und er baut einen Altar auf, bereitet den Stier darauf zu und übergießt alles mehrfach mit Wasser, baut einen Graben. Und dann betet er und Gott kommt im Feuer und verzehrt dieses Opfer samt dem Wasser. Das erlebt dieser Mann Gottes. Er stellt sich 450 Priestern entgegen und es geht um Leben und Tod. Er sagt, Gott ist stärker, Gott Israels wird hier wirken und wir werden sehen, wer der wahre Gott ist. Baal oder Jahwe. Das ist so die Vorgeschichte von dem Text, um den es heute geht. Also Elia macht diese großartige Erfahrung mit Gott. Und er hat so einen starken Glauben, dieser Masse entgegenzustellen, sagen, hier bin ich als Einziger und hier steht eine Masse gegenüber, aber es kommt nicht auf mich an, sondern auf meinen Gott, der stark und mächtig ist. Und dann kommt das, was wir jetzt lesen. In 1. Könige, Kapitel 19, Verse 1 bis 4. Der König Ahab erzählte seiner Frau Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baalspropheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Da stellt sich dieser Prophet dieser Masse entgegen, tritt auf und kämpft für seinen Gott. Und er erlebt, wie Gott wirkt. Und da ist dann eine Königin, die sagt, ich bring dich um. Und er sagt, zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So, man strengt sich an, es ist aufregend, man ist voller Adrenalin, man bewegt was für Gott, man ist richtig am Reißen, man kniet sich rein bis zum Ende der Kräfte und dann ist die Freizeit, die Aktion, die Herausforderung zu Ende und man ist erschöpft und ausgelaugt. Und alles, was vorher so da war, wo man sagt, ja Gott, wir beide, wir knien uns richtig rein, wir bewegen was für dich. Auf einmal ist diese Euphorie weg. Und man ist nur noch fertig. Ich kann nicht mehr, Gott. Ich will nicht mehr. Genug ist genug. Wieso bleiben die Schwierigkeiten bestehen? Ich habe mich denen so entgegengestellt. Und jetzt ist immer noch diese Frau vom König, die mir ans Leben will. Elia ist fertig. Manche sagen, er hatte einen Burnout. Ich kann nicht mehr. Das war über die Belastungsgrenze und jetzt will ich nur noch sterben. Wie reagiert Gott darauf? Was macht er mit ihm? Ich lese weiter. Elia legte sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Steinen, gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte: Steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank, und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Das habe ich überschrieben mit Gottes Fürsorge. Gott sieht seinen Mann, seinen Propheten, der niedergeschlagen ist, der am Ende ist, und er schickt einen Engel, der ihm Nahrung gibt und neue Kraft gibt. Und das ist doch so schön zu sehen, wenn wir merken, wir sind fertig, wir sind ausgelaufen, wir sagen, Gott, ich kann nicht mehr, oder wie Elia ganz drastisch, ich will nur noch sterben, wie Gott sich hier um seinen Propheten kümmert. Und wie er anfängt, mit etwas zu essen. Und wie er neue Kraft findet. Elia kehrt zum Berg Gottes zurück, dem Ort, wo Gott diesen Bundesschluss mit Mose und seinem Volk gefasst hat. Wir haben am Anfang des Gottesdienstes das Video gesehen vom letzten Sonntag, wo wir so kraftvolle Verse haben, wie Gott auf dem Sinai hier herabsteigt und seinen Propheten Mose heraufruft und diese beiden sich begegnen. Und an diesem Ort kehrt Elia zurück. Der Horeb scheint ein Gebirgszug zu sein, wo der höchste Berg der Sinai ist. Und wie geht's weiter? Gott spricht zu Elia. Und das finde ich sehr interessant, was er jetzt sagt. Ich würde erwarten, dass Gott sagt, boah, Elia, du bist auf einen besonderen Ort hier hingekommen, der Sinai, ein Ort der Begegnung, wo ich Mose und dem Volk begegnet bin. Klasse! Und jetzt lass uns mal schauen, was wir tun. Aber was macht Gott? Was tust du hier? Was tust du hier? Also Gott versorgt den Elia, der rennt los, 40 Tage, 40 Nächte, kommt an diesem Berg an, flieht an diesem Berg Gottes, wo Gott diesen Bund mit seinem Volk geschlossen hat. Und Gott sagt, was tust du hier? Ich finde, das klingt nicht sehr einfühlsam, seelsorgerlich, sondern eher so ein bisschen, als wenn Gott auf Konfrontation aus ist. Als wenn er den Elia ein bisschen herauskitzeln will und nicht einfach jetzt kuscheln wir ein bisschen und dann wird alles gut, sondern der fordert ihn da so ein bisschen heraus mit dieser Frage. Was machst du hier? Bist du mein Prophet? Machst du hier in der Einsamkeit auf dem Berg? Nichts Besseres zu tun? Ich hoffe, dass ihr diese Erfahrung nicht gemacht habt. Ich habe letzten Sonntag auch über Orte der Begegnung gesprochen, euch ermutigt, mal wieder zu Orten zu gehen, wo Gott euch auf besondere Art und Weise begegnet ist. Ich hoffe, dass Gott euch nicht gesagt hat, was tust du hier, sondern dass es ein bisschen schöner war, wenn ihr an so einem Ort war. Für Elia war das irgendwie nicht so ein prickelnder Einstieg. Und dann kommt doch etwas, was es so deutlich macht, was Gott hier herauskitzeln wollte. 1. Könige 19, Verse 9b bis 10. Doch der Herr sprach zu ihm, was tust du hier? Elia antwortete, ich habe dem Herrn, Gott dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Gott, checkst du die Lage nicht? Alle sind tot, der Bund ist gebrochen, deine Altäre niedergerissen. Alle Propheten, ich bin der Letzte, die Königin will mich töten. Und jetzt fliehe ich hier hin, an diesen Ort in die Einsamkeit, an den Ort, wo du uns so mächtig begegnet bist. Und du sagst, was tust du hier? Wie mag es Elia gegangen sein? Gott, der Bund ist gebrochen. Dein Volk hat sich von dir abgewendet. Die Orte der Anbetung zerstört. Die auf dich hingewiesen haben, die gesagt haben, kehr zurück zu Gott. Die haben sie umgebracht. Und jetzt wollen sie auch mir ans Leder. Ich bin der Letzte meiner Art. Gott, ich kann und ich will nicht mehr. Ich weiß nicht, was für eine Last auf diesem Prophet gelegen haben muss. Zu wissen, das Volk tut, was es will und ich kämpfe dafür und jetzt kehren sie um, aber der Ahab und seine Isabel, die bleiben an der Macht und sie sind weiter gegen mich und wollen mich auch noch töten. Ich bin der Letzte, der nur noch sagen kann, hey, geh zurück, kehrt um. Und es ist so eine Riesenlast auf meinen Schultern. Ich bin der Letzte, der noch dein Wort hier weitergibt. Aber euch, ich will nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So dieses, oh, wenn ich jetzt irgendwie nicht mehr da bin, dann bricht alles zusammen. Es kommt alles auf mich an. Ich will nicht mehr, aber ich muss irgendwie weitermachen, weil sonst geht hier alles den Bach runter. Sonst geht die Welt kaputt. Oder meine Jugendgruppe. Oder meine Gemeinde. Meine Kleingruppe. Oder das Projekt auf der Arbeit. Wenn ich jetzt nicht standhaft bleibe, wenn ich jetzt nicht durchhalte, dann ist alles dahin. Jetzt wollen sie auch mich umbringen. Ich allein bin übrig geblieben. Gott, es ist alles vorbei. Die Mission ist gescheitert. Und auf mich brauchst du auch nicht mehr setzen. Ich kann nicht mehr. Bin einsam, allein und verlassen. In einer Höhle, auf einem Berg, weit weg von den anderen Menschen. Alles gegeben hat dieser Prophet, sein Leben riskiert, großen Glauben gezeigt, für Regen gebetet und Regen kam. Und jetzt liege ich hier am Boden und kann nicht mehr. Es gibt keine Hilfe, niemanden, der mich unterstützt. Wie spricht Gott mit mir, wenn ich allein bin? Wie spricht Gott mit dir, wenn du mal so aus allem raus bist und für dich bist, einsam, vielleicht völlig fertig? Wie redet Gott da mit dir? Abseits der großen Events und Menschenmassen, wo man vielleicht euphorisiert ist von der Stimmung mit anderen Christen zusammen. Wie ist es, wenn du allein bist? Wie spricht Gott, wenn der Lärm um mich herum und auch meine eigenen Gedanken verstummen, wenn es ganz still um mich wird? Elia bringt Gott seine Klage. Gott fordert ihn heraus. Er will nicht, dass Elia irgendwie schöne Worte macht, sondern er will, dass er sagt, was in ihm vorgeht. Was tust du hier? Und Elia macht deutlich, was er tut. Ich bin hier hingeflohen an diesen Ort. Und jetzt sage ich dir mal, was Sache ist, Gott, in deinem Volk. Was los ist, was da gerade abgeht. Und dann kommen wir zur Gottesvorstellung. Gottesvorstellung für Elia und sein Leben. Aber wir kommen auch zu der Art und Weise, wie Gott sich Elia vorstellt. Wie sich Gott Elia zeigt. Verse 11 bis 13. Da sprach der Herr zu ihm: Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge zerteilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln, etwas ganz Dünnes, kaum zu greifendes. Und als Elia das hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, verbirgt sein Angesicht vor Gott, geht nach draußen und stellt sich in den Eingang der Höhle. All diese Phänomene begegnen uns auch bei Mose. Erdbeben, Feuer, Sturm. Und bei Mose sind sie dazu da, ihn als Diener und Leiter des Volkes Gottes zu legitimieren, ihn auszurüsten und auch um Gottes Größe und Vollmacht zu demonstrieren. Und jetzt sind wir hier, ein paar hundert Jahre später, an dem gleichen Ort, ein anderer Prophet. Und wieder sind diese Zeichen da. Sturm, Erdbeben, Feuer. Aber Gott ist nicht darin. Und das ist so spannend, dass Gott immer anders ist, als wir uns das vorstellen. Elia könnte auch erwarten, er wird Moses Geschichte gekannt haben, dass Gott sich hier herabkommt und in diesen Zeichen vergegenwärtigt, aber nichts ist. Und er bleibt in dieser Höhle, Vielleicht traut er sich auch nicht raus bei dem Unwetter da draußen. Und dann wird es still. Und das ist eine Stille, die man hören kann. Die man hören kann, weil es vorher so unglaublich laut war. Feuer, Erdbeben, alles wackelt, alles klappert, alles ist unglaublich kraftvoll, gewaltig. Und dann ganz still. Und auf einmal kann man Stille hören, wenn es vorher so laut war. Und irgendwie weiß der Elia, dass jetzt der Moment gekommen ist, diese Höhle zu verlassen, dass Gott in dieser Stille sich ihm zeigen wird. Elia ist allein. Niemand schaut zu. Gott ist anders und begegnet ihm anders, als er es erwartet hätte. Als Elia die Stille hört, verlässt er seinen Schutzraum und begibt sich in Gottes Gegenwart. Als Elia die Stille hören kann, verlässt er seinen Schutzraum, diese Höhle, in die er sich zurückgezogen hat, und begibt sich in Gottes Gegenwart. Hier bin ich Gott. Ich war auf dem Bundescamp der Royal Ranger als Mitarbeiter dabei. Und an einem Morgen habe ich es auch mal zum Leitergebet geschafft. Das heißt, sitzen dann ein paar hundert Leiter oder tausend Leiter. Und es ist eine Gebetszeit für den Tag. Es gibt einen kurzen Impuls für auch die Leiter, um sie auszurüsten für das, was kommt. Und an dem einen Tag, wo ich es dann mal geschafft habe, dorthin zu gehen, noch morgens vorher da aufzustehen, dabei zu sein, muss es ausgerechnet noch regnen. Da sitze ich da mit Henry und Paul, waren auch dabei von unserem Stamm. Und wir sitzen da oder stehen zuerst und beten. Und ich fange an zu beten und breche in Tränen aus. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe die Kapuze über gehabt, Henry und Paul haben es nicht mitbekommen und habe da irgendwie weinen müssen. Und ein bisschen scheint der Himmel mitgeweint zu haben. Und es war ganz gut, weil ich so ein bisschen in meiner Mütze, meiner Kapuze im Sitzen verborgen war und einfach für mich trotz dieser Masse so irgendwie vor Gott saß und gar nicht wusste, was los war. Und darin hat Gott mir gezeigt, dass ich noch ganz viel Schmerz in mir habe und der mir gar nicht so bewusst ist. Und ich habe gemerkt, hey, da kommt was raus, was ich gar nicht so erahnt habe, was mich offenbar doch sehr bewegt. Und es war mir ein bisschen peinlich und ich war froh, dass die anderen sie mitbekommen haben und dass ich da für mich so trotz dieser Masse verborgen vor Gott einfach geweint habe. Und ich habe das abends dann ein bisschen Überwindung gekostet, Henry und Lukas am Lagerfeuer erzählt und Henry hat für mich gebetet und das war richtig gut, weil Gott da den Finger auf etwas gelegt hat, was mir selbst gar nicht bewusst war und wo ich heil werden darf. Wie spricht Gott, wenn ich allein bin? Und muss ich dafür allein sein oder geht das selbst in diese Menschenmasse? Für mich war es dieser Ort, dieser Moment, wo ich für Gott irgendwie da war und er in meinem Leben gesprochen hat und mir irgendwie gezeigt hat, was in mir los ist, was ich selbst gar nicht so klar kriege. Und ich finde mich in diesem Elia wieder, der für Gott Großes bewirkt, der völlig fertig sein kann, der Gott anklagt und wie Gott ihn so herausfordert, aus der Reserve lockt, ihn provoziert und ihn dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringt, ihn neu ausrüstet. Als Elia die Stille hört, verlässt er seinen Schutzraum und begibt sich in Gottes Gegenwart. Wenn du Gottes Stimme hörst, dann verlass mal deinen Schutzraum, das, was du vielleicht aufbaust, wo du dich selber auch vor Gott abgrenzt, wo du ihn anklagen möchtest, und das hält Gott aus, und begib dich in seine Gegenwart, damit er zu dir in der Stille reden kann. Gott fordert diesen Mann heraus und er trifft ihn im Herzen. Und er gibt ihm einen neuen Auftrag. Kehr um. Elia flieht 40 Tage in diese Einsamkeit hinein. Gott begegnet ihm und sagt, kehr um. Ich habe noch etwas zu tun für dich. Salbe den König eines anderen Volkes. Salbe einen neuen König für Israel. Aber Ahab verworfen. Und, das ist ganz spannend, salbe deinen Nachfolger Elisa. Gott baut diesen Mann wieder auf, begegnet ihn in der Stille, in der Einsamkeit. Aber er sagt, du musst jetzt nicht hierbleiben, Elia. Ich habe noch was für dich zu tun. Jetzt geht es wieder zurück an die Arbeit. Du sollst noch etwas für mich bewegen. Und in diesem Auftrag Gottes wird deutlich, ich wirke weiter an meinem Volk. Auch wenn du, Elia, gerade nicht mehr kannst, nicht mehr weiter weißt und denkst, du bist ganz alleine hier und es wird alles kaputt gehen und der Bund ist gebrochen, das Volk ist verloren und es wird nie wieder zu Gott zurückkehren. Ich bin der Einzige, wo fehlt und ich werde auch bald sterben. Dann sollst du wissen, dass ich die Dinge in der Hand habe. Und auch wenn du nicht mehr kannst, werde ich weiter wirken. Ich werde Gericht sprechen an meinem Volk durch den anderen König. Ich werde Gericht sprechen an Ahab. Und ich werde deutlich machen, ich lasse das nicht einfach so laufen und es nicht verloren. Das Unrecht seines Volkes, unter dessen Last Elia zerbricht, bleibt nicht ungesühnt. Auch wenn du dich allein fühlst und nicht weiter weißt, ist Gott trotzdem am Werk. Mit dir, ohne dich, wenn du nicht mehr kannst, es hängt nicht an dir allein. Manchmal schade, wenn wir es alleine schaffen wollen, und manchmal sehr entlasten, dass Gott mit uns arbeitet, aber auch weiterkommt, wenn wir gar nicht mehr können. Ich habe euch nochmal die Check-up-Liste vom letzten Sonntag mitgebracht. Und der erste Gedanke war, erstelle eine Liste mit Eigenschaften Gottes, die dir spontan einfallen. Und ich habe den Gedanken gehabt, dass wir oft eher so bei dem sanften Teil Gottes sind und Gott ist kuschelig, aber Gott ist auch gewaltig und mächtig. Wie geht es dir mit deinem Gottesbild? Wo merkst du, hey, so habe ich Gott noch nie erfahren, aber so scheint er auch zu sein. Vielleicht ist er auch gesagt letzte Woche, boah, so gewaltig, das ist mein Eindruck von Gott. Und hier sehe ich jetzt, wie er auch ganz anders diesem Elia begegnen kann. Das Zweite, welcher Dienst könnte dich nicht nur herausfordern, sondern auch Gott besonders erleben lassen? Und hier möchte ich nochmal hingucken, auf diesen Vers oder auf diese Frage, die ich im Hinblick auf Elia spannend finde. Der war ja herausgefordert von Gott. Der hat ja Unglaubliches getan und er hat in diesem Dienst, genau wie Mose, Krasses mit Gott erlebt. Und dann sagt der Gott, ich kann nicht mehr. Und Gott sagt, okay, das möchte ich noch von dir und dann darfst du deinen Nachfolger salben. Elia, ich schicke dich in Rente. Du darfst Pause machen. Du darfst diese Last jetzt einem anderen übergeben. Und das tut er, indem er seinen Prophetenmantel abnimmt und über Elisa wirft und damit Elisa als neuen Propheten einsetzt. Es kommt nicht nur auf dich an, Elia. Und wenn du weg bist und nicht mehr kannst, dann kann ich jemand Neues berufen, der diese Aufgabe, diese Last übernimmt. Und so müssen wir auch diese Frage, welche Dienst könnte ich herausfordern oder dürfen da auch mal sagen, Gott, ich kann nicht mehr in meinem Dienst und ich möchte das jetzt abgeben. Ich brauche eine Pause. Und dann ist es doch schön zu erleben, wenn Gott andere Menschen beruft, manchmal auch schwer für einen und sein Ego vielleicht, und zu sehen, Gott handelt trotzdem weiter. Auch wenn ich gerade nicht mehr so an vorderster Front dabei sein darf und kann. Es hängt nicht an mir allein. Ich möchte nochmal diesen einen Satz vorlesen, der mich so selber auch bewegt. Als Elia die Stille hört, verlässt er seinen Schutzraum und begibt sich in Gottes Gegenwart. Ich weiß nicht, was du brauchst, um deinen Schutzraum zu verlassen, ob das eher das laute, tönende Gewitter ist oder eher die Stille. Aber ich möchte dich ermutigen, dein Herz für Gott aufzumachen, die schönen Dinge zu sagen, die hässlichen Dinge ihnen an den Kopf zu werfen, weil er das aushält. Wenn Gott spricht und ich nichts höre, weil ich selber mit meinen Gedanken so beschäftigt bin, muss ich lernen, stille zu werden, zur Ruhe zu kommen und das auszuhalten, damit Gott durch dieses ganze Getöse hindurch mich erreichen kann. Ich möchte zum Abschluss einmal beten. Danke Gott für Elia und danke, dass wir nicht nur die Helden sehen, die alles geben für dich und Großes bewirken und glänzen, sondern auch die Schwächen und die Zerbrochenheit dieser Helden. Danke, dass wir die Geschichte von Elia in der Bibel lesen dürfen und dass sie nicht wie schön gemalt ist, sondern auch ja, diese Verzweiflung von Elia zeigen. Und du siehst, Gott, wo wir verzweifelt sind. Du kanntest und kennst mein Herz und hast mich berührt, dort, wo ich selber gar nicht weiß, was mir los ist. Und du kennst das Herz eines jeden Einzelnen hier. Und so bitte ich dich, Gott, dass du heute zu jedem sprichst und dass du dich bemerkbar machst, sei es im Sturm, im Erdbeben, im Feuer oder in der Stille. Danke Gott, dass du so souverän und vielfältig bist und dass du jeden Menschen, so einzigartig er geschaffen ist, auch auf einzigartige Art und Weise begegnest. Und du siehst, wer sich nach deiner Stimme sehnt, wer sie auf welche Art und Weise immer hören möchte. Und ich bitte dich, dass du sprichst. Denn du bist kein toter Gott, kein tauber oder stummer Götze, sondern du kennst unser Herz, unsere Gedanken, unsere Gefühle und du sprichst. Amen.